Nach ewigem Hickhack steht fest, die Wege von Red Bull und Sergio Perez trennen sich ja zum Ende des Jahres. Nach genau 4 Jahren, auf den Tag genau 4 Jahre ist es her, da wurde Sergio Perez angekündigt als neuer Pilot von Red Bull. 4 Jahre später wird eben verkündet, dass der Vertrag aufgehoben wird und Sergio Perez nächstes Jahr nicht mehr im Cockpit sitzt. Mittlerweile ist bekannt, Liam Lawson bekommt das Cockpit. Wir erläutern in dieser Folge, ob das die richtige Entscheidung ist. Wir widmen uns natürlich auch ein bisschen dem Schicksal von Yuki Tsunoda. Sebastian, es gibt viel zu besprechen. Ich würde sagen, legen wir los.
Auf geht's. Jo, legen wir los und wir sprechen zunächst mal darüber, Elephant in the Room, das offensichtliche Perez jetzt nicht mehr bei Red Bull. Gehen wir es doch mal ganz kurz durch. Also es war ein Abschied, der sich sehr, sehr gezogen hat. Wir alle haben es eigentlich auch schon seit mindestens dieser Saison erwartet. Vielleicht nicht ganz am Anfang, da hat er wieder mal ganz gut performt. Das war ja typisch in letzter Zeit, in den letzten Saisons für ihn. Die ersten paar Rennen lief es ganz gut. Teilweise hat man sogar den Eindruck gemacht, vielleicht gehabt, er könnte jetzt vielleicht so nah an Verstappen dran sein, dass er ihn vielleicht mal wirklich über die Saison angreifen kann oder zumindest ein bisschen unter Druck setzen. Wäre ja auch mit dem Auto eigentlich der Einzige oft gewesen, der es geschafft hätte im Feld. Ja, Und dann ist er eingebrochen und zwar nicht zu knapp. Das war leider 23 schon so, 24 jetzt auch. Und schon 23 hieß es, eigentlich müsste man 24 einen anderen Fahrer womöglich einsetzen, damit Red Bull dann die Konstrukteursweltmeisterschaft nicht irgendwie aufs Spiel setzt. Und so ist es ja dann auch gekommen. Sie haben sie nicht gewonnen, sind auch nicht Zweiter geworden. Also war irgendwie absehbar. Und trotzdem ist Perez dann immer wieder im Sattel geblieben. Wir hatten ja auch, können wir auch nochmal verlinken, das ausführlich besprochen. Er hat viele Sponsorengelder im Gepäck gehabt, hat da viel Geld in die Kassen von Red Bull gespült. Ja, in Zeiten des Cost Caps ist das natürlich auch eigentlich unwesentliches Ding. Und man hatte natürlich auch in der Mitte der Saison den Vertrag nochmal verlängert, in der Hoffnung, dass er sich dann doch eher wieder in die Richtung bewegt wie Anfang der Saison, wo er eigentlich ganz okay bis gut performt hat. Ein paar Podien waren auch dabei, also das sah es noch okay aus. Aber die Formkurve hat weiterhin nach unten gezeigt. Es ist sogar noch schlimmer geworden und im Endeffekt hat es jetzt Red Bull, sagen wir mal, insofern noch gut durchgezogen, als dass sie eben die Saison jetzt noch geschenkt haben, sagen wir mal, und dann einen sauberen Schlussstrich gezogen haben. Aber wenn wir ehrlich sind, man hat es schon kommen sehen, Dave. Also überraschen tut es, glaube ich, niemanden mehr. Verdient ist es im Prinzip jetzt auch, dass er nicht mehr dabei ist. Dafür war einfach zu wenig Leistung da. Gerade ich erinnere mich an solche Geschichten wie den Heim Grand Prix, den er immer gewinnen wollte. Podium hat er geschafft. Dieses Jahr, letztes Jahr, jeweils ist er nicht ins Ziel gekommen, beziehungsweise dieses Jahr schon im Qualifying teilweise auch wirklich katastrophal unterwegs gewesen, hat sich dann mit Lawson auf der Strecke gebettelt, ausgerechnet denjenigen, der ihn jetzt dann ersetzen wird. Also das waren schon alles irgendwie so Schatten, die vorausgeworfen wurden und die eigentlich ganz klar in die unvermeidbare Richtung gezeigt haben. Und das hat sich ja jetzt bewahrheitet.
Ja, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Wir haben alle ja schon lange, lange damit gerechnet. Eigentlich waren wir uns ja sicher, dass spätestens in der Sommerpause dann die Reißleine gezogen wird bei Red Bull. Es kam anders. Man hat ihm zunächst offiziell ein paar Rennen noch eine Frist gegeben, damit er da ein bisschen brillieren kann. Letztendlich durfte er die Saison dann zu Ende fahren. Die Gründe sind vielschichtig. Da haben wir im Laufe der Saison ja wirklich schon sehr ausführlich drüber gesprochen in etlichen Sonderepisoden. Das Thema Perez war wirklich ein heißes dieses Jahr. Hat uns alle lange begleitet. Sponsorengelder waren so ein Thema und die ganze Geschichte dann wieder aufzudröseln und aufzuheben, war sicher auch nicht einfach. Ja, da war viel Manpower juristischer Natur vonnöten, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt heute auch gehört, dass so die letzte Mission von Sergio Perez dann war, gewissermaßen sein Gesicht zu wahren, ja, gerade in der Heimat. Also die mexikanischen Fans sind auch sehr stolz, ja, und auch die konnten natürlich absehen, dass der Perez da wohl nicht mehr länger bleiben wird. Und da spukte dann so ein bisschen die Vorgabe durch die Gazetten so, ja gut, dann nimm doch Red Bull wenigstens aus und nimm so viel Kohle mit, wie es geht. Auch deswegen hat sich der ganze Scheidungskrieg jetzt so lang hingezogen. Da ging es natürlich um Abfindungszahlungen, um Kompensation für eben 2 Jahre, die er eigentlich Vertrag gehabt hätte, die er da jetzt nicht in einem vermeintlichen Top-Team fahren wird. Ja, da geht ihm eine ganze Menge flöten. Und das zu quantifizieren, war sicher auch eine Riesenaufgabe. Also ich habe Summen gehört zwischen 15, 20 Millionen bis hin sogar zu 75, 80 Millionen, die da im Raum standen. Helmut Marko hat ganz lapidar nur gesagt dazu, er hat auch viele Summen gelesen in den letzten Tagen und allesamt sind falsch. Er hat jetzt offen gelassen, ob es weniger oder sogar mehr ist oder wo die Wahrheit letztendlich liegt, natürlich.
74 Millionen statt 75,
Ja,
natürlich.
wahrscheinlich irgend sowas. Am Ende des Tages ging es halt ums Geld und das ist leider sehr, sehr schade. Was ich aber auch schade finde, gut ist eine Sache, ja, gut ist, dass Sergio Perez im Gegensatz zu Daniel Ricciardo zum Beispiel einen ordentlichen Abschied bekommen hat. Weniger gut finde ich, wie der dann aussieht. Ja, also letztendlich gingen dann gestern, also am 18. Dezember wurde es ja offiziell gemacht, gingen dann halt Statements raus, ein Statement von Perez, ein Statement vom Team und überall wurde, naja, letztendlich in einer Aneinanderreihung wortleerer Hülsen wieder beschworen, was man denn gemeinsam für Erfolge gefeiert hat und ha, dass Perez dem Team doch fehlen wird und überhaupt und sowieso. Finde ich persönlich ziemlich übel, ja. Das ist ein scheinheiliges Gelaber. Und alle wissen, das ist ein knallhartes Geschäft. Er hat keine Leistung gebracht seit, naja, mindestens 1,5 Jahren. Bestenfalls punktuell in einigen Rennen, aber im Großen und Ganzen hat es nicht gereicht. Würde mich freuen, wenn man da auch klare Worte findet. Man kann ja durchaus auch Erfolge ansprechen, ja, und gemeinsame Erfolge auch zelebrieren, aber trotzdem ehrlich sagen, so, ja, es hat er nicht gereicht, deswegen muss jetzt eine Veränderung her. Weiß nicht, wie siehst du das denn? Bist du da fein damit, wie die Verabschiedung läuft, oder
Naja,
stinkt sie auch?
wenn man halt, also ich finde es generell die Entscheidungsfindung bei Red Bull relativ zweifelhaft. Also das zieht sich jetzt schon über viele Saisons irgendwie durch. Da werden dann Youngster irgendwie abgesägt, auch nicht so toll behandelt. Wir werden es gleich bei Yuki Tsunoda, würde ich zumindest dann auch nochmal sagen, was ich von der Geschichte halte, weil ja jetzt Lawson definitiv ihn ersetzen wird, nicht Tsunoda. Kann man natürlich jederzeit so verargumentieren, da sprechen viele Dinge auch dafür, für Lawson ist klar. Aber ich werde es gleich nochmal erläutern. Bei Perez ist es halt so, man hätte es ja auch so machen können, man sagt irgendwann Mitte der Saison, wisst ihr was, die Geschichte, die wird nicht mehr weitergehen. Wir werden den Plan Cut ziehen. Es ist ja auch so, dass er letzte Saison auch schon sehr überschaubare Leistungen, sage ich mal, gebracht hat.
Ja.
Und immer diese kurzen Highlights, die bringen einem dann halt langfristig bei so einem Top-Team auch nichts. Das reicht einfach nicht, ne? Also vor allem, wenn man halt sieht, dass das Auto mehr hergibt, kann man auch hin oder her, ne? Also wenn man sagt, der Red Bull ist vielleicht zu sehr auf Max Verstappen abgestimmt, ist ja schön und gut, aber dann nimmst du dir halt vielleicht einen Fahrer, der näher an Max Verstappen dran ist von seinen fahrerischen Präferenzen und dann kann der auch mehr damit anfangen als der Perez. Da muss man halt einfach
Ja.
dann irgendwann mal Nägel mit Köpfen machen und dann nicht immer um den heißen Brei herumreden. Aber ich denke, das hat viel damit zu tun, dass Helmut Marko und Christian Horner sich uneinig sind. Und ich glaube, da ist im Red Bull Management sowieso einiges im Argen. Wenn
Ja.
sie Pech haben, dann werden sie nächstes Jahr, also 2025 in der Saison, aber vor allem 26, weil da geht es halt um viele Dinge, die dann neu aufgesetzt werden, wirklich dann schauen, dass sie tief im Dreck drinnen sind, möglicherweise, weil es sich so gegenseitig blockiert wird. Vielleicht schaffen sie es bei den wirklich richtungsweisenden Entscheidungen im Team, so was Infrastruktur und Strategie angeht. Abseits der Fahrer dann eher auf den grünen Zweig zu kommen. So finde ich das höchst problematisch. Und es ist natürlich auch unfair Perez gegenüber, weil man kann dann halt, wenn man das klarer kommuniziert, am Ende auch noch eine schöne Abschlussfeier machen. Das sieht dann medial auch nochmal anders aus. Das
Na.
sind die Fans dann vielleicht auch insgesamt persönlicher gestimmt, weil klar, vielleicht hätte es den mexikanischen Fans auf der einen Seite besser gefallen oder so, wie es dann jetzt gemacht worden ist, dass man die Illusion zumindest hatte, naja, vielleicht ist er 25 noch da, aber auf der anderen Seite hat man jetzt so einen schmucklosen Abschied, anstatt dass man halt am Ende irgendwie noch eine tolle Feier macht, was weiß ich, man hätte ja zum Beispiel das dann auch patriotisch aufziehen können, irgendwie mit mexikanischer Band, weiß der Geier was. Also ich will da jetzt gar nicht drum rumgehen, aber man hätte es einfach schöner machen können. Bei Daniel Ricciardo was Ähnliches ist bei vielen Fahrern. Das, wie gesagt, zieht sich wie so ein roter Faden durch und das machen andere Teams besser. Ich will jetzt nicht den Vergleich mit Lewis Hamilton ziehen, Mercedes, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist Formel-1-Geschichte. Klar, dass das anders zelebriert wird und dass da auch vom Team sehr, sehr viel Sensibilität irgendwie an den Tag gelegt wird, weil das will man sich nicht kaputt machen. So eine Legende vielleicht einen oder den größten aller Zeiten dann blöd gehen zu lassen. Das sollte nicht passieren, aber Perez,
Ach, schön.
der hat auch einiges geleistet. Ja.
Ja, Sensibilität ist genau das Stichwort da. Ja. Das geht Red Bull leider echt ab in den letzten Jahren. man muss ja wirklich sagen, seit Didi Mateschitz da nicht mehr unter uns weilt, geht es da wirklich drunter und drüber. Und ja, das ist in diesem Jahr auch tatsächlich ziemlich explodiert, muss man genauso sagen. Ich hätte noch zwei kurze Gedanken, weil du das Thema 2026 schon angesprochen hast und ja, das potenzielle Drama dann bei Red Bull. Ich denke, vielleicht zieht sich Helmut Marko dann auch einfach rechtzeitig zurück, damit er sich diese Schlamassel nicht mehr geben muss und Christian Horner kann dann vielleicht tun und machen, wie er möchte. Dann ist da auch vielleicht ein bisschen eine klarere Linie drin. Ob die gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall geht es dann in eine Richtung und es ziehen nicht permanent zwei Kräfte in unterschiedliche Richtungen. Das zum einen. Und zum anderen diese Geschichte mit das Auto liegt vielleicht dem Verstappen eher. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das taucht auch immer wieder in den Kommentaren bei uns auf. Vielen Dank übrigens an alle in der Community, die sich so eifrig engagieren und unsere YouTube-Videos immer fleißig kommentieren. Danke euch. Wie gesagt, dieses Thema taucht immer wieder auf und ich bin da so ein bisschen desillusioniert, was das angeht. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt, dass ein Auto besonders entwickelt wird in eine Richtung. Gab es vielleicht früher mal, zu Zeiten von Schumi vielleicht, als man noch 24/7 testen konnte de facto, ja. Heute hat man halt viel weniger Möglichkeiten überhaupt zu erarbeiten, welche Richtung es gehen soll. Bestenfalls am Simulator natürlich. Ich glaube aber, es ist vielmehr so, und das hat Max Verstappen auch eher bestätigt mal, die Ingenieure bauen halt das Auto, so wie es in der Theorie am schnellsten ist. Ja? Da gibt es Daten, das kann man im Windkanal alles testen und es gibt einen theoretischen Optimalwert. Und am Fahrer liegt es dann, sich A, an das Auto anzupassen und B, diese theoretischen Leistungswerte aus dem Simulator eben auf die Strecke zu bringen. Ja? Und ich denke, das können die Top-Teams halt oder die Top-Fahrer besser als andere Piloten. Es gibt Piloten, die können sich sehr gut anpassen, sehr gut adaptieren. Es gibt welche, die können das nicht. Und Paradebeispiel dafür ist immer Fernando Alonso für mich. Der fährt seit über 20 Jahren in der Formel 1, ist die unterschiedlichsten Autos schon gefahren. Er war immer schnell, er war immer top dabei. Er hatte in der Regel auch seine Teamkollegen im Griff. Er ist zwischenzeitlich Le Mans gefahren, er ist Dakar gefahren und überall war er dabei. Ja? IndyCar genauso. Er lag ja bei seinem ersten Versuch, die Indy 500 zu gewinnen, ja wirklich vorne zeitlang. Ja? Und ironischerweise hat ihn auch da der Honda-Motor im Stich gelassen. Das ist aber auf jeden Fall eine andere Geschichte. Wie gesagt, ich glaube, das muss man sehr, sehr differenziert betrachten und sich da nicht drauf rausreden, dass das Auto für einen oder für den anderen Piloten entwickelt wird.
Ich denke, das habe ich aber auch gar nicht gemeint. Also ich habe es genauso gemeint, wie du es gesagt hast, weil es gibt halt Fahrer, die können sich da besser drauf einstellen. Ja. Und Daniel Ricciardo war ja dann im Prinzip auch so der Sargnagel seiner Karriere, dass er das eben nicht geschafft hat. Ne? Und vermutlich Lando Norris, da sind wir uns nicht ganz sicher. Ich meine, der war bisher immer nur bei einem Team, aber er hat halt auch aus dem überschaubaren McLaren deutlich mehr rausholen können als Daniel Ricciardo. Und es ist dann halt so, ne, wenn entweder das Auto, klar, das wird jetzt nicht auf Daniel Ricciardo in dem Fall oder Norris hin entwickelt, aber einer von beiden kommt vielleicht mit dem Stil, den das Auto erfordert, nicht so gut zurecht und kann sich da noch nicht drauf einstellen. Bei Perez, da war das auch schon irgendwie länger klar. Das haut irgendwie nicht hin. Unvermeidlich ist jetzt rausgezögert worden. Ich habe auch ein Interview jetzt mit Christian Horner gesehen, wo explizit gefragt worden ist, ob er es bereut, dass er nicht Carlos Sainz unter Vertrag genommen hat. Da hat er so ein bisschen rumgedruckst und der hat gesagt, ja, es gibt ja immer, muss immer das ganze Bild sehen und da gibt es dann viele Daten, die damit reinspielen. Mhm. Und ja, im Grunde hat man schon zwischen den Zeilen rauslesen können, dass er es eigentlich schon bereut. Also machen wir uns nichts vor.
Pass auf. Anderes kleines Beispiel und damit würde ich gerne überleiten zum nächsten Thema. Mark Webber war auch so ein Beispiel. Der war bockstark, 2009, 2010 ist er auch noch um den WM-Titel gefahren, war neben Sebastian Vettel im Red Bull ein ernsthafter Konkurrent. Dann gab es plötzlich den Switch zu neuen Pirelli-Reifen, er ist damit überhaupt nicht mehr klargekommen. Vettel hat sich super drauf einstellen können, er ist dann wirklich von einem WM-Titel zum nächsten gefahren. Mark Webber ist dann hinten raus wirklich nur noch abgefallen, was seine Leistung angeht, kam damit einfach nicht mehr klar. Und warum Mark Webber eine tolle Überleitung ist, verrate ich dir jetzt. Unser nächstes Thema ist nämlich Liam Lawson. Dann blicken wir jetzt mal drauf, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Und von Liam Lawson gibt es ein schönes Zitat tatsächlich. Er hat nämlich 2010, also als achtjähriger Junge, hat er das Formel-1-Spiel, also das Codemasters-Game damals, F1 2010, gezockt. Und er hat selber gesagt, er hat damals immer als Mark Webber gespielt. Sein Nachbar sozusagen. Er ist ja Neuseeländer, Mark Webber war Australier, ich denke, da war er dann wahrscheinlich Fan, könnte ich mir gut vorstellen. Und er hat damals eben versucht, im Spiel, im Videospiel auf der PlayStation, als Mark Webber Sebastian Vettel zu schlagen. Und infolgedessen hat er dann gesagt, ja, gewissermaßen hat er schon immer davon geträumt, ein Red Bull-Pilot zu werden. Und das ist er jetzt nun. Ja, das steht jetzt seit heute fest tatsächlich. Die Meldung kam heute. Liam Lawson wird 2025 oder ab 2025 neben Max Verstappen bei Red Bull fahren. Was sagst du dazu?
Ja, isoliert kann ich die Entscheidung total nachvollziehen. Junger Fahrer, ich will ihn jetzt nicht mit Oscar Piastri vergleichen, aber auch ähnlich wie Oscar Piastri, ich würde ihn erst noch mal ein bisschen weiter beobachten wollen, aber grundsätzlich hat er auch schon diese Anlagen sehr reif schon für sein Alter, war eigentlich auf Anhieb in vielen Situationen ähnlich schnell wie Yuki Tsunoda, ist zumindest nicht stark abgefallen, was schon mal gut ist. Klar, Red Bull hat da natürlich noch deutlich mehr Daten, als wir das haben in den Tests. Ja. Da fließt natürlich auch noch viel mehr ein, als was wir eigentlich auch sehen können oder ableiten können aus dem Rennwochenende. Vor allem, wenn dann beide schon mal in einem Red Bull gesessen waren. Ich kann mich aber noch erinnern, dass, ich glaube, es war Anfang der Saison, wie sie in Red Bull gesteckt haben, da hieß es, dass er dann schon deutlich hinter Max Verstappen war bei den Tests. Und da war man sich anscheinend auch noch nicht so ganz sicher. Jetzt war man sich zumindest sicher, dass er besser als Yuki Tsunoda geeignet ist im Gesamtpaket. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ich persönlich finde die Entscheidung isoliert betrachtet, wenn man nur Lawson anschaut, schon nachvollziehbar, wenn man das intern lösen möchte. Aber wenn man den Yuki daneben stellt, dann kommt halt dieses Element dazu aus meiner Sicht, wie man halt auch mit Typen umgeht. Und ich glaube, mit einem anderen Management, da wäre Yuki Tsunoda deutlich stärker aufgeblüht. Und ich glaube, was ihn wirklich ausbremst, ist die Art und Weise, wie Red Bull mit ihm umgeht. Ich weiß nicht, ob wir das fast gleich aufmachen würden. Sag du vielleicht erstmal noch deine Meinung zu Lawson und dann werde ich dann mal so die Meinung zu Yuki Tsunoda und Red Bull im Kontext abgeben.
Der fließende Übergang kommt dann, ja, über Tsunoda müssen wir auch gleich sprechen. Ich würde gerne auf jeden Fall mal Christian Horner zitieren. Er hat sich natürlich auch dazu geäußert, warum jetzt die Entscheidung für Liam Lawson gefallen ist und gegen Yuki Tsunoda. Er hat gemeint, es war sehr, sehr eng zwischen den beiden und hat dem Yuki Tsunoda natürlich schon noch ein bisschen Blumen gestreut, hat gesagt, er ist ein super schneller Fahrer, er hat jetzt 2-3 Saisons Erfahrung, er ist da wirklich gereift, hat einen sehr guten Job gemacht, sich sehr gut entwickelt. Er ist jetzt auch den Reifentest für Red Bull gefahren, also im Red Bull, das auf tatsächlich Drängen von Honda hin, muss man natürlich auch
seine
sagen.
Seine ersten Runden auch in dem Red Bull, ne?
Genau, also, seine ersten Runden in dem Red Bull, hat sich da sehr gut geschlagen bei dem Reifentest. Yuki Tsunoda hat selbst gesagt, Christian Horner hat bestätigt, dass auch die Ingenieure beeindruckt waren von seinem technischen Feedback. Das hat man ihm ja oft so nachgesagt, dass das nicht so stark ist, aber scheinbar ist das überhaupt kein Problem mehr. Aber er hat dann auch gesagt, mit Liam Lawson, klar, er ist halt jünger, er ist 2 Jahre jünger, er ist 22, Tsunoda ist mittlerweile 24 und er ist jetzt 11 Formel-1-Rennen gefahren bisher, 11 Grand Prix. Und hat in der kurzen Zeit sich schon sehr gut akklimatisiert. Er hat viele verschiedene Situationen sehr, sehr gut gelöst. Ja, er kam ja zu seinem ersten Einsatz letztes Jahr in Sandford, als Daniel Ricciardo sich die Finger gebrochen hat. Da musste er dann auch in der Nacht- und Nebelaktion ins Auto steigen und hat aber sofort abgeliefert. Er hat echt ein tolles Rennen gefahren. Da waren wir auch sehr beeindruckt. Ja, mittlerweile hat er halt 11 Rennen gefahren. Da war ein bisschen Licht und ein bisschen Schatten dabei. Das ist natürlich klar bei einem jungen Piloten, aber Christian Horner hält große Stücke auf ihm, er sieht großes Potenzial, er wird sich natürlich weiterentwickeln und so wie er jetzt schon ist, ja, so als Gesamtpaket, wie er beisammen ist, ist er ungefähr auf dem Niveau von Yuki Tsunoda, der schon seit 3 Jahren fährt, sagt Christian Horner, aber ich denke, da sind wir uns aber auch einig, also vom Tempo liegt da nicht viel dazwischen und ich finde den Oscar Piastri-Vergleich, den du aufgemacht hast, sehr, sehr passend, die Liam Lawson erinnert mich sehr an Piastri tatsächlich, sowohl was das Tempo angeht, aber auch diese Unbekümmertheit, diese Coolness. Er ist da ganz genauso, wie sagt man da, wie formuliert man das freundlich? Also ich würde jetzt nicht sagen respektlos, ja, aber kaltschnäuzig. Er hat keine Berührungsängste, du hast ja die Duelle mit Perez schon angesprochen, da gab es ja einige. Der lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, der zieht sein Ding durch und markiert aber auch sofort, sagt, Freunde, ich fahre hier nicht nur mit, ich bin ein ernstzunehmender Formel-1-Pilot und du kannst mich nicht einfach irgendwie überholen, links und rechts, nur weil du halt länger dabei bist oder nur weil du in einem anderen Team fährst oder nur weil ich vielleicht dein Cockpit haben will, lieber Sergio Perez. Gerade da wollte er unbedingt Zeichen setzen und mal zeigen, ich habe was auf dem Kasten und ich denke, das hat er getan. Isoliert betrachtet kann ich die Entscheidung genauso nachvollziehen, auch wie du, ja. Es ist, glaube ich, schon ein heißer Kandidat, ein Rohdiamant. Man muss halt gucken, ob er damit klarkommt, an der Seite von Max Verstappen zu fahren, zu bestehen. Das ist, sagt ja jeder im Fahrerlager, das ist so die härteste Prüfung, der man sich aktuell da unterziehen kann. Wird die Zeit zeigen müssen. Das Potenzial hat er auf jeden Fall. Und ja, im Kontext mit Yuki Tsunoda sieht die Entscheidung aber doch ein bisschen bitterer aus.
Ja, würde ich auch so sehen. Also, ich sag's jetzt, die Leute, die schon länger zuschauen bei uns, die, für die ist es jetzt keine News, was ich jetzt sagen werde. Also Yuki Tsunoda, unsere Fahrerwertungsepisode, Rückblick auf das Jahr 2024, haben wir ja auch gerade erst ausgebracht. Der ist im ersten Saisondrittel wirklich toll gefahren. Da gab es Phasen, wo der Racing Bull auch wirklich viel hergegeben hat. Zwischenzeitlich dann später war das auch teilweise mal das schlechteste Auto auf der einen oder anderen Strecke, zumindest mal in dem letzten Viertel des Feldes definitiv anzusiedeln. Und er hat wirklich reihenweise Top-Wertungen bei uns eingeheimst in der Zeit. Und wir haben alle gesagt, ey, jetzt ist er auf einem Level, wenn er das über die Saison halten kann, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass er nächstes Jahr neben Max Verstappen steht. Und dann kamen ein paar Sachen dazu, Dinge, die er auch selber zu verantworten hat. Da waren schon auch Rennen dabei, die waren nicht mehr so stark, nach der Vertragsverlängerung vor allem. Und das ist genau das, was ich meine. Also es waren ein paar Rennen dabei, direkt, wo er dann einfach schwächer war, wo aber auch gleichzeitig der Racing Bull insgesamt schwächer performt hat. Es war nicht so, dass Daniel Ricciardo da deutlich besser war als er. Zumindest jetzt nicht über die nächsten paar Rennen sozusagen in der Zeit, dass man da deutlich sagen konnte, dass Yuki Tsunoda extrem abgefallen ist. Ich erinnere mich da an zum Beispiel Kanada, da hat er ein, zwei Fehler drin gehabt, die ihm so ein bisschen das Rennen versaut haben, obwohl er eigentlich relativ stark gefahren ist da auch noch. Aber es war ungefähr um den Dreh rum, wo die Vertragsverlängerung dann auch war. Und hat aber auch Pech gehabt teilweise, was eben auch im Duell mit Lawson dann das eine oder andere Mal nach hinten gespült hatte. Also ist jetzt auch nicht nur allein an ihm, aber okay, so schlau ist Red Bull sicherlich auch, dass sie das dann mit einkalkuliert haben. Aber was ich sehe, ist diese zwei Jahre. Klar ist viel Zeit, wenn man es in Formel 1 Erfahrung und Rennen misst, da kann man schon noch einiges mitnehmen, vor allem wenn man jetzt zum reinen Speed hier auf dem gleichen Level ist. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass mit einem anderen Management, wie schon gesagt, ich glaube, der Yuki auch deutlich besser aufblühen würde und dann auch diese Leistungsschwankungen nicht hat. Wir sehen es zum Beispiel im Fußball auch ab und zu, dass du, keine Ahnung, Trainer wechselst und dann hast du plötzlich Spieler, die komplett abgegangen sind oder auch überhaupt nichts geleistet hat in der Vorsaison, in der nächsten Saison genau in die andere Richtung gehen. Und klar, da sind manche dabei, die haben eine super Saison, glauben dann, sie sind der Fußballgott und bringen dann eigentlich nicht mehr im Training das, was sie machen müssten, weil sie denken, okay, ich habe meinen Platz eh sicher. Solche gibt es in der Formel 1 sicherlich auch. Aber dafür ist Yuki Tsunoda. Ja gut, Sonderfall. Aber ich schätze Tsunoda wirklich so ein, der braucht das passende Umfeld. Lustigerweise, Dr. Helmut Marko hat da auch mal einen Einblick in einem Interview gegeben, hat gesagt, die haben ihm da auch Physio-Coaches und auch Mental-Coaches gegeben, dass er eben zum Beispiel sein Temperament besser im Griff hat. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Und er zeigt ja, den Willen hat er wird auch immer besser. Und ich glaube, mit dem letzten Quäntchen an richtiger Führung, da wäre der eventuell auch deutlich stärker als Lawson. Man hat dir halt in der Vergangenheit auch schon öfters mal gesagt, komm, du entwickelst dich super und wenn deine Chance, wenn du die nutzt, dann kriegst du sie. Hat aber irgendwie so richtig funktioniert. Also ich finde es schade. Ich persönlich bin mir nicht so sicher, ob Lawson wirklich langfristig die bessere Entscheidung ist. Und letztes Wort dazu. In einem oder anderen Kommentar auf Instagram unter der Entscheidung jetzt, dass Lawson nächstes Jahr unterwegs sein wird, da haben manche dann auch schon gesagt, so ja, 2025, dann Ende der Saison, wird Horner dann gefragt werden, ob er sich nicht irgendwie hintern beißt, dass er dann den Lawson genommen hat, statt den Tsunoda.
Ja gut, man muss Entscheidungen treffen, ne? Ob die richtig oder falsch sind, das kann man im Vorhinein ja selten wissen. Ich würde das Ding gern abschließen und da schließt sich dann auch tatsächlich die Klammer. Die ganze Kiste um Yuki Tsunoda basiert ja letztendlich auch auf diesem Konflikt, den wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Mit Helmut Marko hat er ja wirklich einen Fürsprecher bei Red Bull. Der hat ihm wirklich sehr geholfen, hat immer versucht, den Yuki da zu pushen, reinzukriegen ins große Cockpit. Christian Horner war halt nicht so angetan und das ist wieder, da wird auf dem Rücken, in dem Fall von Yuki Tsunoda, wieder dieser Konflikt ausgetragen und das tut Red Bull auf Dauer wirklich nicht gut. Ja, das ist im Prinzip das zweite, dritte Jahr, wo es halt ständig irgendwie Gerangel und Gezanke gibt. Das konnte man halt sehr gut kaschieren mit dem besten Auto und mit Siegen und WM-Titeln. Aber jetzt, wo es dann auch sportlich ein bisschen schlechter lief, dann kamen diese ganzen Konflikte halt wirklich an die Oberfläche und haben ja wirklich für zahlreiche Abgänge und für viel Unruhe im Team gesorgt. mit Tsunoda ist es halt genau das Gleiche, ja. Es ist auch da, will halt immer der jeweilige Recht haben und jetzt hat sich eben Christian Horner durchgesetzt und kriegt seinen Wunschkandidaten Liam Lawson da rein, nachdem es mit Daniel Ricciardo übrigens nicht geklappt hat. Zuvor war Christian Horner ja größter Verfechter von Daniel Ricciardo. Naja, blöd gelaufen. Ich denke mal, dass dem Yuki Tsunoda auch nicht unbedingt zugutekommt, dass Honda dann nur noch ein Jahr mit Red Bull zusammenarbeitet. Honda wechselt ja dann zu Aston Martin. Und ich denke, ich finde es zwar Quatsch, aber ich denke trotzdem, dass Red Bull den Tsunoda dann nicht einfach nur für ein Jahr neben Verstappen reinsetzen wollte. Warum nicht? Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Dann hätten sie dem Yuki Tsunoda eine faire Chance gegeben.
Die Japaner hätte sich entwickeln können noch weiter.
Genau, hätte sich entwickeln können. Und Liam Lawson hätte sich genauso entwickeln können, eben in der zweiten Reihe bei den Racing Bulls dann. Ich denke aber, und das wird wahrscheinlich eine der Überlegungen sein, man braucht halt auch eine Messlatte für Isaac Hadjar, der jetzt wahrscheinlich reinkommt. Das ist zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung hier noch nicht offiziell, aber gilt eigentlich auch als offenes Geheimnis. Also Isaac Hadjar wird wahrscheinlich aus der Formel 2 aufrücken und bei den Racing Bulls dann eben neben Yuki Tsunoda fahren. Und der Yuki Tsunoda darf halt einmal mehr als Messlatte für einen Rookie herhalten. Wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen, aber ich denke, das muss er jetzt ein Jahr noch irgendwie aushalten. Und dann müssen wir mal schauen, wie es für Tsunoda weitergeht. Also wir gehen beide davon aus, dass er dann natürlich nicht mehr ohne Honda-Unterstützung nicht mehr bei den Racing Bulls fahren wird und nicht mehr in der Red Bull-Familie unterwegs sein wird. Wohin die Wege dann gehen, muss man gucken. Also bei Aston Martin wird sich jetzt nicht unbedingt ein Platz auftun. Da werden sich eher wahrscheinlich mindestens 10 Piloten drum streiten und versuchen, da ein Cockpit in einem Adrian Newey-designten Aston Martin zu kriegen.
Ja, oder? Unter anderem vielleicht Max Verstappen. Ja. Also ich kann mir aber, also wenn ich Tsunoda wäre, ich würde jetzt auf jeden Fall, also erstmal wäre ich natürlich froh, dass ich überhaupt in der Formel 1 bleibe. Das ist vielen Fahrern ja nicht vergönnt. Ich würde schauen, perspektivisch schon mal meine Fühler in andere Richtungen auszustrecken. Stichwort Cadillac zum Beispiel. Oder vielleicht Williams, wenn Sainz geht oder Albon seinen Platz verlieren sollte, weil also wenn er jetzt nicht es schafft, die Übersaison zu schaffen, eine gute wird wahrscheinlich nicht reichen, 2025, dann sehe ich da bei Red Bull wirklich kein Durchkommen. Und der ist jetzt so schon wie so eine Fliege am Fenster irgendwie dagegen geflogen und kommt einfach irgendwie nicht ins Hauptteam rein. Da macht er sich so ein bisschen seine Karriere langfristig kaputt. Er ist ja noch, wie gesagt, sehr jung. Er hat noch viel vor sich, vor allem, weil er ja schon ein sehr großes Talent ist. Und ich glaube, der wird auch geschätzt im Fahrerlager. Sobald sich da Türen auftun bei vielleicht 1B-Teams oder halt wirklich der zweiten Reihe, die auch immer näher an die erste ranrückt. Also ich meine, das läuft ihm ja auch zugute. Da kann wirklich einiges passieren. Und wenn er sich dann da beweist und das alles ein bisschen in Bewegung kommt, dann könnte der wirklich Ende seiner 20er oder Anfang 30er, wenn er so lange in der Formel 1 bleibt und das Level halten und steigern kann, wirklich noch groß rauskommen. Also ich sehe da jetzt nicht schwarz für ihn. Aber vielleicht muss er wirklich ein bisschen schauen, dass er da ein bisschen Bewegung reinbringt und sich da nicht zu sehr auf Red Bull verlässt.
Ja, kann er ja offensichtlich nicht. Das haben wir jetzt gesehen. Ja. Ich würde gerne die Folge abschließen mit euren Stimmen. Ihr, liebe Community, wir haben euch natürlich auch gefragt auf unserem Instagram-Kanal. Dort findet ihr uns übrigens auch, @imkreisfahren. Da sind wir auch immer aktiv und posten ab und zu mal lustige Umfragen. So wie eben gestern und heute, als eben rauskam, dass Sergio Perez sein Cockpit verliert, haben wir gefragt, wie überrascht sind wir denn darüber? Natürlich gar nicht, ne? Und wir haben natürlich auch gefragt, was ihr denn davon haltet, dass Sergio Perez jetzt nicht mehr Pilot bei Red Bull ist. Einige Stimmen sagen, es war überfällig. Andere sagen, sie waren zero, also null überrascht. Andere Stimmen sagen wieder, das war absolut notwendig und blicken schon mal ein bisschen vor, wie es denn jetzt mit einem Nachfolger läuft, muss man natürlich gucken. Und der Nachfolger heißt Liam Lawson und auch da haben wir euch gefragt, was ihr davon der Meinung habt. Und da gibt es im Prinzip zwei Lager. Das eine Lager ist mehr oder weniger der Meinung, wie wir sie jetzt dargestellt haben, dass das im Prinzip wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung ist pro Liam Lawson. Es ist zwar eine bittere Entscheidung und auch eine harte und traurig für Tsunoda, aber man kann es nachvollziehen zumindest da. Und es gibt aber wohl auch Menschen in unserer Community, die nicht unbedingt Fans von Liam Lawson sind. Da haben wir einige Kotz-Smilies zurückbekommen, die wohl nicht so happy sind mit dieser Entscheidung.
Oder große Fans von Yuki Tsunoda.
Ja, oder große Fans von Perez, kann natürlich auch das sein. Ja. Auch der hat zu Recht seine Fans, er ist ja kein schlechter. Gespaltene Meinungen in unserer Community. Und ihr könnt es natürlich jetzt unter diesem Video auch kommentieren, ein bisschen ausführlicher, wie ihr das denn seht. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, lasst uns gerne einen Kommentar da. macht euch vielleicht Gedanken drüber, ob ihr vielleicht die Kanalmitgliedschaft sogar abschließen wollt. Das bietet euch ein paar lustige Vorteile. Könnt ihr mal auf den Button klicken, Mitglied werden, da erzählen wir euch das. Ansonsten, vielen, vielen lieben Dank. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, abonniert unseren Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Mehr Formel 1 ist mehr gut, das ist unser Motto und diesem Motto bleiben wir auch in der Winterpause treu. Wir werden euch fleißig mit Content versorgen, nicht nur wenn es so heiße News gibt, wie aktuell eben um Perez, Liam Lawson und Yuki Tsunoda.